Mir liegt heute Morgen etwas auf dem Herzen, was ich gerne weitergeben möchte. Und zwar kam ja vor 2 Wochen mal, einige werden es wissen, die Frage auf, wann darf man eigentlich dienen oder einen bestimmten Dienst machen? Und ich finde, das ist eine durchaus berechtigte Frage und die auch sehr wichtig ist. Und ich möchte heute nicht spezielle Dinge klären, die vielleicht auf einen bestimmten Dienstkreis zutreffen, sondern ich möchte einfach allgemein von der Bibel her einfach gucken mit euch zusammen, wie sieht Gott das eigentlich? Es gibt so ein Gebot, das kennen wir aus dem ersten Gebot, aus den 10 Geboten, du sollst dir kein Bildnis machen. Und das heißt natürlich in erster Linie, dass man sich kein Götzenbild machen soll. Aber in zweiter Linie heißt das auch, dass ich mir kein eigenes Bild von Gott mache. Ich habe mal mit einer Schwester mich unterhalten, wir haben so über alltägliche Dinge gesprochen und wie man damit so umgehen soll und wie das geistlich so ist. Und dann sagt sie zu mir diesen Satz, und ja, das ist ein ganz bestimmter Satz. Ja, da sage ich immer zu, bild dir deine eigene Meinung. Kennt jemand den Satz? Das ist der Werbeslogan einer Nachrichtenagentur, einer großen Zeitung. Aber geistlich völlig falsch. Und ich muss mir von ihm das Bild geben lassen. Er muss mir zeigen, wie er es sieht. Wenn ich selber anfange, dann kriege ich oft ein Problem. Dann funktioniert es irgendwann nicht so, wie ich vielleicht gerne denke. Dann kriege ich miteinander Schwierigkeiten. Und am Ende bin ich enttäuscht von Gott, von mir selber. Kann man sich überschreiten, was schlimmer ist. Dann bin ich von den anderen enttäuscht, weil sie vielleicht nicht so reagieren und ihren Dienst so machen und sich so verhalten in der Gemeinde, wie es mir gefällt. Sondern wir müssen gucken, wie sieht Gott die ganze Sache? Ich möchte eine Stelle mit euch aufschlagen als erstes, als Grundsatz. Also ich habe heute das mal so gemacht, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn ergibt, was ich gemacht habe. Ich habe 3 Punkte für die Predigt. Und zwar als erstes wollen wir uns grundsätzlich was dazu angucken. Im zweiten Schritt, wie das alles, was wir uns gleich angucken, wie das eigentlich zur Wirkung kommt. Und als drittes, warum es nicht funktioniert. Ich habe das überschrieben mit dem Thema oder mit der Überschrift Gott dienstbar und als Untertitel, wie Heiligung und Dienst zusammenhängen. Und der Prophet Jesaja im Kapitel 59, der sagt uns einfach was Entscheidendes, eine entscheidende Grundwahrheit. Jesaja 59. Und da der Vers 2. Ich lese mal von 1. Also Jesaja 59, 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten, noch sein Ohr zu schwer zum Hören. Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Wir Menschen haben ein Riesenproblem. Wir alle. Unsere Sünden, unsere Fehler, unser Versagen trennen uns von Gott. Ich denke, der Pastor Wilhelm Busch ist bekannt, dieser Jugendpfarrer, der viel hier in Essen gewirkt hat, ist ja gar nicht so weit von uns. Und es soll sich so begeben haben, dass Essen wurde ja auch bombardiert im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten. Und dann, ich weiß nicht, ob es im Bunker war oder kurz danach, wo sie rauskamen, da sagt eine Frau zu dem Wilhelm Busch, Pastor Busch, warum lässt ihr Gott das zu? Und er antwortet, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist mein Gott ihr Feind. Ja, der hat damals noch kein Blatt vor den Mund genommen. Wir machen das heute ja gerne. Wir versuchen die Leute ja irgendwie so warmherzig drumherum zu führen. Aber das ist unser Problem und das müssen wir ansprechen. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Römer 5. Eigentlich ein Schlüsselkapitel im Römerbrief. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. In Römer 5 verändert sich ein Wort. Wir haben die ganze Zeit in Römer 5, bis Römer 5, 11 geht es darum, um die Sünden, die wir tun, die Taten. Und ab Römer 5, Vers 12 geht es um die Sünde, die in uns wohnt. Diese Bosheit, die diese Sünden vollbringen will durch uns. Und dann steht in Vers 18, Römer Vers 12. Römer 5, Vers 12. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, Adam hat gesündigt und seitdem steckt es in unseren Genen einfach drin, wenn ich es mal so übertragen sagen darf. David sagt ja an einer Stelle, meine Mutter hat mich schon in Sünden empfangen. Da war ich schon ein Sünder, als sie mich empfangen hat. Also nur um das, wie sagt man das heute so modern, ein Disclaimer. Unmündige werden bei Gott nicht verurteilt. Aber jeder, der mündig ist und der weiß, wo rechts und links ist irgendwann mal und weiß, dass es Gut und Böse gibt, der wird bei Gott ganz in die Verantwortung genommen. Und die Beweisführung hier ist, guck dir dein Leben an. Wir haben alle gesündigt. Da kann sich keiner freisprechen. Jeder ist ein Sünder. Und es gibt keinen Ausweg. Ich kann nicht so viel gute Werke machen, dass ich okay bin irgendwann vor Gott, dass sich das so ausgeglichen hat. Das ist ein Beispiel, das habe ich mir auch bei Willem Busch geklaut. Er sagte, stellen Sie sich mal vor, es ist ein Richter und ein Angeklagter im Gerichtssaal und der hat geklaut und dann sagt der Angeklagte zum Schluss nach der Urteilsverkündung, ja, aber Herr Richter, gucken Sie mal, ich habe doch so viel Gutes getan im Leben. Jetzt habe ich einmal 5 Minuten geklaut. Das muss ich doch irgendwie aufheben. Dann sagt der Richter, nein, ich habe Sie nicht verurteilt, weil Sie so viel Gutes getan haben, sondern weil Sie 5 Minuten geklaut haben. Das reicht aus für eine Verurteilung. Die guten Taten können wir nichts aufwiegen. Und sind wir mal ehrlich, wir Menschen, sind wir mal ganz ehrlich und gucken mal in den Spiegel, im Bild gesprochen, wie viel unserer guten Taten sind wirklich selbstlos gemeint. Also wirklich ohne eigenen Nutzen, ohne dass mein Ruf gut wird dadurch oder sonst irgendwas. Oder dass man heimlich denkt, ja, hoffentlich sieht das mal auch jemand und erkennt mal, wie gut ich eigentlich bin. Wie viel bleiben dann auch über von unseren Taten? Gott hat den Menschen ein Gesetz gegeben, aber auch dieses Gesetz war nicht die letzte Lösung. Sondern das Gesetz, das die 10 Gebote hatten ja nur eine Aufgabe. Wir sollen erkennen, dass wir es eben nicht halten können. Und dass wir einen Sündenbock brauchen. Wir brauchen einen, der bezahlt für uns. Römer 8, Vers 3. Und da steht, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Und dann Vers 4, damit die von Gott, vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also das, was wir nicht konnten, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn als Mensch, damit er unsere Schuld stellvertretend für uns bezahlt. Und am Kreuz sehen wir, wie schlimm unsere Sünde ist. Unsere Sünden sind so schlimm, dass der Jesus brutal zu Tode gefoltert werden musste. Und als Gott ihn auferweckte von den Toten, hat er damit uns gesagt, ich habe das Lösegeld angenommen. Die Schuld ist beglichen. Jetzt muss Gott nicht mehr zornig sein. Wir haben hier so einen Hinweis im Vers 4, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also wenn jemand eine echte Wiedergeburt erlebt hat. Jetzt ist die Frage natürlich, wie geht's denn jetzt weiter? Einmal bekehrt und dann ist alles okay und jetzt machen wir weiter wie bisher. Im 1. Thessalonicher Brief, und die Thessalonicher, das ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir das ausgedacht habe oder ob ich das von jemand anderem habe, aber das ist ja so wie so ein Flugzeug, das senkrecht startet, diese Thessalonicher. Ne? Der Paulus ist 2 oder 3 Wochen bei denen und nach 2, 3 Wochen ist so eine Gemeinde entstanden, da haben sich Menschen bekehrt und die kriegen fast nur Lob. Die kriegen Hinweise, was sie anders machen sollen und am Schluss so ein bisschen was mit, aber eigentlich kriegen die nur Lob. Und dann schreibt er denen im 1. Kapitel im Vers 9, also da überall in den ganzen römischen Provinzen, da in Mazedonien und Achaia, da wird überall von ihnen Zeugnis geben, wie sie an Gott glauben. Und Vers 9 heißt es dann, denn sie erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also was eigentlich in der Bekehrung drinsteckt, heißt nicht nur, ich will jetzt in den Himmel kommen, ich will jetzt ein besseres Leben haben als vorher, weil ich vielleicht von Süchten befreit bin oder so, sondern was in der Bekehrung eigentlich massiv drinsteckt, ist, man will Gott dienen. Und im Griechischen ist es so, dass dienen nicht gleich dienen ist. Ich glaube, ja, da gibt es 4 oder 5 Wörter sogar in der Bibel für das, was wir meistens mit dienen übersetzt haben. Hier steht ein Dienen, das beschreibt den Dienst eines Sklaven an seinem Herrn. Und dafür haben die sich bekehrt. Das steckt massiv in der Bekehrung schon mit drin, dass man das tun will. Jetzt müssen wir nur eins bedenken. Wenn Gott die Sünde so schlimm verurteilen musste, dann kann er mit mir eigentlich nichts anfangen als Diener. Ich habe Gott nichts zu bieten, mit dem ich ihm dienen könnte. Und deswegen brauchten wir dieses Erlösungswerk. Und deswegen brauchen wir, wenn wir mal zurückblättern zum Römerbrief, Kapitel 6. Vers 6. Und es steht, wir wissen ja dieses, Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das erste Mal ist Folgendes passiert. Ich musste mitsterben. Genau, du und ich, wir mussten mitsterben mit unseren Stärken, mit unseren Begabungen. Das ist so sündenverseucht, dass Gott damit gar nichts anfangen kann. Der kann das gar nicht gebrauchen. Weil Gott Licht ist und mit der Finsternis nichts zu tun haben kann. Er kann mit Sünde einfach nicht zusammenkommen. Es geht einfach nicht. Und deswegen mussten wir mitsterben. Es gibt so ein wunderschönes Bild in den Mosebüchern, wo die Israelis dann mal wieder murren und die Ältesten kommen und da in der Wüste und zu Mose kommen und sagen, ja, spricht Gott nur durch dich und deinen Bruder Aaron, das kann ja nicht sein. Also durch uns spricht er doch sicher auch. Und Mose sagt dann, gut, dann lassen wir es drauf ankommen, ihr bringt jetzt jeder einen Stab und für den Stamm Levi bringt mein Bruder Aaron den Stab. Die waren ja beide Leviten. Und dann leben sie diese Stäbe, dieses tote Holz, ins Heiligtum, da wo die Bundeslade steht, ins Allerheiligste vor Gott. Mose sagt, der Stock, der tote, abgebrochene Stock, der vertrocknet ist, der da einfach im Dreck der Wüste liegt, der grüne Blätter kriegt, der zeigt an, durch wen Gott reden will. Und da liegen die über Nacht da, die toten Stöcker. Und am nächsten Morgen hat Aarons Stab grüne Triebe. Gott zeigt an, durch den rede ich und nicht durch die anderen, weil die eben nicht gestorben sind. Wisst ihr, wir sind, hier steht, wir wissen ja, das haben wir vor 2 Wochen schon mal gehabt, wir sind mitgestorben. Jetzt sollen wir auch noch diese Haltung einnehmen. Ich habe nichts Gott zu bringen. Das ist alles so schlecht, dass ich nichts bringen kann. Und dann Vers 18, in diesem Kapitel. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Gott hat alles neu gemacht, damit ich ihm jetzt dienen kann. Da steht übrigens wieder ein Wort, das mit Sklavendienst zusammenhängt. Das heißt, ich kann jetzt Gott dienen. Es funktioniert jetzt, weil etwas passiert ist. Bei der Bekehrung ist Folgendes passiert. 1. Korinther 6, Vers 11. In diesem furchtbaren Brief der Korinther, wo so viel Tadel ist, es gibt ein Buch, das heißt auf Englisch die korinthische Katastrophe, wo jemand einfach mal tabellarisch aufzählt, was bei denen alles schiefgegangen ist. Ich habe das Buch zu Hause, es ist so dünn, aber ganz voll mit Fehlern. Also mit den Fehlern der Korinther. Und da steht ja diese furchtbare Liste, wir lesen uns die jetzt mal nicht durch, was für Leute sich da bekehrt haben, in welchen Sünden die gesteckt haben. Und dann steht in Vers 11, und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Gott hat uns jetzt genommen, mit dem Blut Jesu abgewaschen, hat uns den Geist der Sohnschaft gegeben, mit dem wir versiegelt worden sind. Und jetzt sind wir für ihn geheiligt. Geheiligt heißt, wir sind von ihm in Beschlag genommen, in Besitz genommen für sich. Wir sind von der Stellung her heilige Menschen. Das ist bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt passiert. Es gibt dieses schöne Bild, das könnt ihr zu Hause nachlesen, ich habe diese Zettel da auf diesen Tisch gestellt, wenn das jemand mitnehmen will, da steht 2. Mose 29 drauf, da steht, wie Gott sich die Priester, die ja ausgezogen sind aus Ägypten, Ägypten ist das Bild für die Welt, die über das durchs Tote Meer, Rote Meer gegangen sind, trockenen Fußes, den Bund empfangen haben, und er heiligt sie jetzt für den Dienst, und dann passiert Folgendes, das ist wie, vielleicht kann sich jemand erinnern an den Aussatz, wo diese drei Dinge mit dem Blut eingeschmiert werden, mit dem Blut des Opfertieres, das Ohr, der rechte Daumen und der große Zeh. Also wie ich über die Sinne beschmutzt werde, muss gereinigt werden. Meine Tatsünden und mein Wandel. Und dann kommt das Öl. Und der Öl ist Bild für den Heiligen Geist. Und mit dem sind wir versiegelt worden. Das heißt, Gott hat uns wirklich in Besitz genommen. Kein Gläubiger zu allen Zeiten des Neuen Testaments musste sich irgendwie Sorgen machen, dass er als Wiedergeborener irgendwie unter Finsternis macht, Kontrolle kommt. Ja, das alte Wort sagt besessen sein oder so etwas. Ich bin absolut geschützt. Einfach nur, dass der Heilige Geist da ist. Und wir sind jetzt Heilige Gottes, geheiligt. Und wenn wir nochmal zurückgehen in Römer 6. Ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, das steht nur einmal so in der Bibel drin, im ganzen Neuen Testament, Römer 6, Vers 13. Und da steht, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Dieses Wort für Werkzeug kommt nur hier vor zweimal. Aber es sagt, wir sind Werkzeuge, die Gott jetzt benutzen kann. Wir können jetzt Gott dienen. Aus diesem neuen geistlichen Leben heraus. Hier steht ja, wie auferstanden sind, also die diese Auferstehungskraft in ihrem Leben erlebt haben bei der Wiedergeburt. Die können jetzt Gott dienen, die sind Werkzeuge Gottes. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wer hat einen Werkzeugkasten zu Hause? Wie viel Hammer habt ihr da drin? 3. Sind die alle gleich? Ja? 3 exakt gleiche Hammer. Okay. Aber du hast noch andere Sachen drin. Schon mal irgendwelche Zangen und Schrauben. Ich glaube, Dreher heißen die Dinger. Und dann gibt's da noch irgendwelche Maulschlüssel manchmal und Inbusschlüssel, so Sechskantschlüssel und so ein Gedöns. Da sind ganz viele verschiedene Dinge drin. Und der Handwerker braucht sie alle. Wisst ihr, aber wenn er 10 Hämmer hat, die alle gleich sind, der braucht doch nur einen davon. Also wenn ich mir noch gucken, maximal 3, wenn einer nicht mehr kann, dann kriege ich halt noch einen. Aber der wird nicht nur Hammer im Werkzeugkasten haben. Ja. Doch? Nee. Ja. Er braucht mehr. Oder ich hatte früher ein paar Freunde, die haben dann irgendwie sowas wie, waren so Werkzeugmechaniker oder sowas sind die geworden. Dann haben die noch ganz andere Werkzeuge an irgendwelchen Maschinen gehabt, mit denen sie umgegangen sind, noch ganz andere Sachen. Und so sind Werkzeuge Gottes. Sie sind alle unterschiedlich und jeder hat sein Anwendungsgebiet. Und es wird schwierig, mit einem Hammer eine Schraube reinzudrehen. Wird schwierig. Also vielleicht so mit der spitzen Ende und die ganz dicken Schrauben, aber eigentlich ist es kompliziert. Bruder erzählte mal, er war krank. Er musste flach im Bett liegen, konnte nichts mehr, ist aber eigentlich Ältester einer Gemeinde und Predigtdienst und Auswärtsdienst und Konferenzen und hier Predigtdienst und alles. Und dann wird er krank und muss im Bett liegen. Und das ging so ein halbes, dreiviertel Jahr, die ganze Geschichte. Und da kommt ein Bruder zu ihm zu Besuch und sagt ihm, weißt du, der große Virtuose, dieser Geigenmeister Niccolo Paganini, ich weiß nicht, ob den Namen jemand kennt, hat auch einige Violinkonzerte geschrieben und das war einfach, der war berühmt in seiner Zeit, wie virtuos er mit seiner Geige umgehen konnte. Und er sagte, wisst ihr, manchmal nimmt er seine Geige und übt. Manchmal nimmt er sie mit ins Konzert und spielt und dann stellt er sie wieder weg und dann muss die Geige still sein. Und Gott macht es mit seinen Werkzeugen genauso. Manchmal ist man einfach dran und manchmal ist man einfach nicht dran. Und dann ist man ein Werkzeug, das einfach mal ausruhen muss. Und hat Gott mit einem Plan. Er sagt uns auch nicht immer, was er damit vorhat, aber so geht er mit uns um. Also wie Punkt 3. Wie geht denn das jetzt, dass das bei uns, wie soll das wirksam werden, dass wir Werkzeuge sind, dass Gott uns benutzen kann, jeder an dem Platz, wo er hingehört? Ich denke, Epheser 11, 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ich komme schon wieder an derselben Stelle nicht weiter. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe ihn doch extra gelernt für heute. Aber vielleicht liegt das Problem daran, dass ich es für heute gelernt habe. Ein Beharren auf Tatsachen, die man nicht sieht. So geht's weiter, glaube ich. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Sollen wir hier wieder, lass mich das vom Hintergrund einfach nochmal erklären. Diese Zuversicht ist eigentlich nicht das typische Wort für Zuversicht im Griechischen. Das ist auch ein sehr seltenes Wort. Das heißt, man könnte das Wort sogar also übersetzen mit einer Wirklichkeit, mit Realität. Das ist das, was hier über uns steht, das soll durch Glauben Realität werden. Wir wissen alle, 2. Korinther 4, 13, wir haben den Geist des Glaubens empfangen. Das heißt, den Glauben, den wir bei der Wiedergeburt bekommen haben, ist ein Geist des Glaubens. Er kann bei uns diesen übernatürlichen Glauben wirken, dass das, was Gott von uns fordert, in unserem Leben Realität wird. Denn ich kann das nicht. Ich kann das auch heute nicht aus meiner Kraft machen, sonst muss er wirken. Aber ich muss ihm glauben, dass er es tut. Und dann 2. Petrus 1, 3, so eine Stelle, wo der Petrus uns sagt, und die hat es echt in sich, also die ist gewaltig, die Stelle. 2. Petrus 1, Vers 3. Und da steht, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also, bei der Wiedergeburt haben wir alles geschenkt bekommen, was wir brauchen, um in der Gottesfurcht zu leben. Da übersetzen manche Gottseligkeit. Ich habe meine Wörterbücher gewälzt. Ich komme nicht dahinter, wieso die Gottseligkeit übersetzen. Das Wort ist wahrscheinlich am besten übersetzt, und da haben wir Deutschen wieder ein Problem, mit einem Wort, das wir überhaupt nicht mehr benutzen heute, mit Frömmigkeit. Aber Frömmigkeit im positiven Sinne, also wirklich eine tiefe Gläubigkeit, die man jemanden ansieht, wie er sich gibt. Das meint das Wort. Und dafür haben wir alles bekommen, und das umfasst ja unser ganzes Leben, also auch unseren Dienst. Wie dienen wir jetzt? Erster Petrus 4,11. Jetzt muss ich ein paar Bibelstellen einfach mal abfeuern, damit wir das mal gelesen haben. In 1. Petrus 4,11 steht, Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht, Vers 10. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das heißt, du und ich, jeder von uns hat mindestens eine Gabe der Gnade empfangen. Das ist keine Naturgabe. Wisst ihr, ich bin mit dieser Stimme halt auf die Welt gekommen. Da kann ich nichts für. Wisst ihr, ich sage euch ganz ehrlich, ich rätsel manchmal, inwiefern soll ich die im Glauben überhaupt einsetzen, meine natürliche Begabung. Aber meine Dienstgabe, die ich bei der Bekehrung empfangen habe, die muss ich einsetzen. Aber auch nur die. Kann auch sein, dass jemand mehrere hat. Wir können hier weiterlesen, Vers 11. Wie ich es notiert habe, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Da steht für dienen das andere Wort, das diakonische Dienen. Also dieses sklavenmäßige Dienen, das ist immer das Dienstverhältnis zwischen mir und Gott. Und das diakonische Dienen, das ist ihr und ich, wir untereinander. Der soll es aus der Kraft tun, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier haben wir einen kleinen Katalog, welche Gaben es gibt. Gibt in Korinther 12 ein, gibt in Römer 12 ein, was für Gott für Gaben gibt. Das ist interessant. Zum Beispiel, es gibt eine Gabe, wenn das jemand in besonderer Weise gibt, die Gabe der Ermahnung. Und nicht das ins Gewissen reden, sondern dieses Seelsorgerliche auf die Seite rufen. Jemanden wirklich ermutigen. Das sind die Leute, die haben es nicht nötig zu sagen, ich will dich ermutigen, die tun es einfach mit dem, was sie sagen. Die musst du nicht schicken, die gehen einfach. Das ist, wenn Gott eine Gabe gibt. Und mit der Gabe soll ich dienen. die ich bekommen habe. Vielleicht hat jemand 2 oder 3. Dann soll er nur mit dem dienen, was Gott gibt. 1. Korinther 12, 11. Es kommt nämlich nach so einem Katalog von Gnadengaben, da steht, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Ich suche mir das doch nicht aus, was ich hier mache in der Gemeinde. Bisher geht es nicht nach meinem Interesse, nach meinem Hobby oder wie ich mich gerade fühle oder so etwas, sondern er teilt es mir zu, wie ich ihm dienen soll. Und er bestimmt sogar Vers 18 hier in 1. Korinther 12, nun aber hat Gott die Glieder jedes Einzelnen von ihnen so am Leib eingefügt, wie er wollte. Wir kennen das Bild aus dem Korinther 12. Wir sind ein Leib und Christus das Haupt. Also das gibt auf Deutsch keinen Sinn, aber im Griechischen steht eigentlich Vers 27, ihr aber seid Leib des Christus. Wir Deutschen müssen einen Artikel da einfügen, weil es sonst grammatikalisch keinen Sinn ergibt. Im Griechischen steht da keiner. Also wir sind nicht der Leib schlechthin des Christus. Unser Herr Jesus hat einen eigenen Auferstehungsleib, aber wir sind sein Leib auf Erden. Und wir funktionieren wie ein Leib. Er ist das Haupt, er gibt die Befehle, wir reagieren drauf. Und er gibt jedem seinen Platz an diesem Leib. Einer ist seine Hand, der geht mit der Hand dienen. Ich bin eher ein Mund. Ich habe 2 linke Hände, die hat Gott auch nicht gesegnet bei der Wiedergeburt, dass ich jetzt mit Händen dienen könnte. Ja, jeder hat eine Aufgabe und keine Aufgabe ist irgendwie, da ist keiner besser als der andere. Es gibt Leute, die verteilen ihr Leben lang, ja, das ist ein Dienst, den wir in der Moderne abgeschafft haben, aber die haben ihr Leben lang Liederbücher verteilt, treu gedient. Da konnte man immer singen. Die waren immer da und das war ihr Dienst und das wird Gott belohnen. Und der ist nicht weniger wert, nur weil er kein Prediger war, der jede Woche gepredigt, die größten Predigten geschwungen hat, sondern weil er treu seinen Dienst gemacht hat. Und so sortiert es jedem Gott zu. Jeder kriegt es. Und dann ist wichtig Römer 12. Und da kommt danach so ein Katalog. Ich lese mal von Vers 3. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt. Ja, wie gebührt es sich denn zu denken von sich selber? Steht hier. Sondern, dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Dass ich brauche für meine Aufgabe, die ich am Leib Christi habe, für meinen Platz, ein Maß des Glaubens, damit ich es durchstehen kann. Und wisst ihr, ich habe nicht das Maß des Glaubens, das zum Beispiel Georg Müller hatte. Georg Müller war schon, also das war schon ein Glaubensvorbild, der Waisenvater von Bristol. Hatte so seine Waisenhäuser und dann sitzt er morgens mit den Kindern am Tisch. Küche leer, Vorratskammer leer, Tisch leer. Kein Essen, kein Trinken, nichts. Und der sagt in seiner vertrauten Art mit Gott, so Kinder, wir wollen jetzt für die Speise danken. Und spricht ganz normal das Tischgebet. Nichts ist im Haus. Und plötzlich klopft es an der Tür und der Bäcker kommt und sagt, ich weiß nicht wieso, aber ich bin heute Nacht irgendwie wach geworden, ich musste früher aufstehen und für euch backen. Hier habt ihr alles. Kurz danach klopft es wieder an der Tür, ist der Milchmann da. Ja, ich weiß auch nicht, meine Achse vom Wagen ist gebrochen, ne? Damals keine Kühlwagen. Ich muss die Milch loswerden, bis der Handwerker kommt, wird die mir schlecht. Wollt ihr die Milch haben? Also ganz ehrlich, das Maß des Glaubens habe ich sicher nicht, aber der hat es. Und jeder hat für seine Aufgabe ein Maß des Glaubens. Jetzt stellt euch mal hin, einer wie ich würde hingehen und versuchen, den Dienst zu treiben. Da wäre ich irgendwann am Ende. Und jeder hat genau dieses Maß und keiner soll darüber hinausgehen. Sollten bescheiden sein, dass der Herr mich Schritt für Schritt dahin führt. Und dann 2. Korinther 10, 13, nochmal so eine Stelle. Sachen, die man gerne überliest, weil Paulus das ja meistens auf sich bezieht. Aber eigentlich haben wir alles genau gleich wie der Paulus. nur in einem anderen Maß. Und hier sagt er in Vers 13, 2. Korinther 10, 13, wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Und später sagt er in Vers 16, dass er nicht zu jemand anderen in den Wirkungskreis reingeht, um sich seiner Arbeit zu rühmen oder seiner Erfolge, weil schon jemand Vorarbeit geleistet hat. Jeder hat auch einen Wirkungskreis und das ist manchmal auch regional. Das hat auch manchmal was mit Personen zu tun. Sollst du für andere leitermäßig Verantwortung übernehmen oder nicht? Sollst du vielleicht einen Dienst alleine machen? Sollst du für viele einen Dienst übernehmen? Vielleicht musst du rumreisen und deinen Dienst treiben oder irgendwo aufs Missionsfeld gehen. Jeder hat einen Wirkungskreis und da muss ich bleiben. Wenn ich darüber hinausgehe, dann übersteigen wir das, was Gott uns zugemessen hat, was er uns gibt. Es gibt so einen Bruder der China-Inland-Mission, ich weiß nicht, ob jemand den kennt, James Fraser, so ein Brite, hochbegabter Pianist, hat mit 20 schon in London Klavierkonzerte gegeben, kurz vor 1900 war das, glaube ich. Mathematisch begabt, hat irgendwie Ingenieurswesen studiert, gläubiges Elternhaus und dann kriegt er so ein Traktat und da stand, das war eigentlich berühmt damals, glaube ich, dieses Traktat. Ihr habt das schon in anderen Geschichten gehört von diesem Traktat aus der Zeit. Da wird die Frage gestellt, was würdest du dem Herrn Jesus antworten, wenn er heute wiederkommt und dich fragt, warum haben die alle da draußen noch nicht das Evangelium gehört? Und dann hat er gemerkt, Gott ruft ihn nach China. Er geht zur China-Inlandsmission, lässt sich vorbereiten, geht zu den Lisu in China. Das ist ein Volk, das gibt's heute immer noch, so eine Minderheit in China. Und dann geht er dahin und entwickelt denen ein Alphabet, weil die keine Sprache haben. Er versucht ihnen verzweifelt das Evangelium beizubringen, weil es Animisten sind, die glauben, dass in jedem leblosen Gegenstand und Stein, dass da Seelen drin wohnen und sowas. Das ist ein völlig verdrehtes Weltbild, wenn man es aus der Sicht der Bibel her betrachtet. Denen versucht das Evangelium beizubringen. Und kämpft und dringt, ist eigentlich alleine. Mal kommt ein Bruder aus einem anderen Volk, das mit denen verwandt ist, um ihm zu helfen. Mal kommt ein Missionarsehepaar. Aber eigentlich ist er mehr oder weniger alleine auf sich gestellt. Und irgendwann verzweifelt er. Und dann will er eigentlich schon einen Antrag stellen. Er nimmt es sich auch vor bei der Mission. Die sollen ihn doch bitte versetzen. Er ist am Ende. Er kommt nicht weiter. Er ist verzweifelt. Wird berichtet sogar, ich glaube, das steht auch in seinen Tagebüchern. Der war, ist in Depressionen abgerutscht. Er hat sogar mal darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen. Also ist dann richtig schlecht gegangen da draußen. Und dann sagt er, ich ziehe noch mal durch die Dörfer und guck mal nach und danach schreibe ich aber diesen Antrag. Und er zieht durch die Dörfer und stellt fest, ungefähr 600 Menschen haben schon ihre Götzenbilder rausgeschmissen und die ganzen Dämonenkult. Haben eigentlich sich schon bekehrt und warten nur noch auf ihn, dass er ihm hilft. Dann ist er da geblieben, hat das Alphabet fertiggestellt, Bibelübersetzung fertiggestellt. Sein Alphabet wurde irgendwo offiziell sogar aufgenommen in dieser Welt als irgendein Code für irgendein Alphabet. Und da ist ein Mensch, der ganz andere Begabung menschlich hatte, musikalisch begabt, technisch begabt, und dann muss er ein Alphabet erfinden. Aber Gott gibt ihm trotzdem immer wieder das, was er braucht, um durchzuhalten, diese Extremsituation. Menschlich gesehen war er am falschen Platz. Er hätte doch in Großbritannien, wäre doch viel besser aufgehoben als Ingenieur, hätte die Ingenieure evangelisieren können, hätte Gemeinde musikalisch wirken können mit seinem Klavier, wäre doch fantastisch gewesen. Den holt Gott raus, gibt ihm eine andere Aufgabe. Und wisst ihr, das Geheimnis, was dahinter steckte, er hat immer darauf geachtet, dass jemand zu Hause für ihn betet. Und es gab ein paar Omas, die für ihn gebetet haben. Die haben ihn durchgebetet. Wisst ihr, Wirkungskreis, Maß des Glaubens, Dienstgabe, Platz am Leib Christi, muss alles sein. Aber wenn keiner betet, wird es schwierig, dann wird es finster. Und das haben wir nötig. Jemand sagte mal, ohne alte Omas kannst du keine Gemeinde bauen. Die müssen beten. Die müssen die Gemeinde und auch die Leute, die da vorne rumhüpfen auf der Bühne, die müssen durchgebetet werden. Sonst verlieren die den Mut. Das ist ein Dienst, der unterschätzt wird. Der Gebetsdienst. Ist interessant, wenn ich das mal erwähnen darf, gehört eigentlich gar nicht zum Thema, aber von diesem Fraser, Ihm war es immer wichtiger, dass seine Mitarbeiter untereinander in Liebe lebten, als die Evangelisation. Er hat seine Evangelisation liegen gelassen, ist zu den anderen hingefreist, damit er sich kümmern kann, damit die wieder klarkommen miteinander. Eigentlich hat er was begriffen. Wenn wir untereinander nicht in der Liebe Jesu Christi leben, wie er uns geliebt hat, dann haben wir kein Zeugnis mehr, dann sind wir nicht mehr glaubwürdig. Und das riecht die Welt. So, und jetzt haben wir noch Epheser 2,10. Das ist nochmal so eine gewaltige Bibelstelle, wie wir das im 2. Petrus gerade hatten. Und Epheser 2,10 steht geschrieben, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Jetzt hat Gott uns noch schon gute Werke bereitet, die wir tun sollen. Das heißt, ich kann das ja auch sowieso nicht von mir aus gute Werke produzieren und mir überlegen, was könnte ich so alles Gutes tun, sondern er hat schon alles gefertigt. Jetzt müssen wir nur noch drin wandeln. Ich frage mich auch manchmal und ich denke, es ist bekannt, jetzt die Reichsten sind wir auch nicht. Ich sage ja eigentlich immer, Geld haben wir nicht, Schulden auch nicht zum Glück. Also wir leben ganz okay, ist ganz in Ordnung. Aber wenn ich deine Münster da rumlaufe am Bahnhof und so, da siehst du die ganzen Obdachlosen und die tun dir dann irgendwann echt leid. Da überlege ich mir auch, wie kann ich denen helfen? Ist das sinnvoll, denen zu helfen? Ist das jetzt dran? Geld gebe ich ihnen grundsätzlich nicht, gehe ich zum Bäcker und kaufe denen was. Geld geben sie für Zigaretten, Alkohol und Drogen aus. Den siehst du das dann irgendwann an, auf 100 Meter Schritt, dass es Drogenabhängige sind, die armen Hunde. Aber wie hilfst du denen? Bring das was, wenn ich ihm das helfe. Herr, wo soll ich es tun? Und wisst ihr mal, ganz ehrlich, jetzt haben wir so theologische Dinge bearbeitet, was wir alles haben. Oder sagen wir es mal so, vielleicht sitzt du da und denkst, ja schön, wenn ich es hätte, ich sehe es ja gar nicht. Wo soll ich denn jetzt hin? Und das ist durchaus eine berechtigte Frage. Aber darf ich mal was fragen? Wer weiß denn, welche Dienstgabe ich habe? Wer kennt meinen Platz am Leib Christi? Wer kennt mein Maß des Glaubens? Wer kennt meinen Wirkungskreis? Wer kennt die Werke, die ich tun soll? Ihr wisst alle, ihr traut euch doch nur nicht zu sagen, oder es ist so simpel wahrscheinlich, dass es gar nicht gerade einfällt. Aber schlagt doch mal auf Johannes 15, Vers 5. Ich weiß nicht, ob ihr den aufschlagen müsst, man kennt ihn ja eigentlich auswendig. Ne? Oder gleich, wenn ich ihn vorlese, werdet ihr gleich wissen, welcher Vers das ist. Johannes 15, Vers 5. Ich erzähle euch ja nichts Neues, das weiß ich auch. Vielleicht ist die Zusammenstellung neu, die ist sicher neu, aber es sind ja alles bekannte Wahrheiten. Ich predige euch ja nur das alte Wort, das, was hier steht. Und da steht in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Der Herr Jesus weiß ganz genau, was er mir gegeben hat und wo er mich haben will. Also habe ich nur eine Möglichkeit, ich muss bei ihm bleiben. Oder wie es hier steht, in ihm bleiben. Wenn wir weiterlesen, 6 und 7, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen und die Rebe verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Also er sagt ja gleich mit, wenn es daneben geht und du gar keine Frucht bringst und nur aus eigener Kraft und eigener menschlicher Begabung heraushandelst. Naja, wir haben es gerade gelesen, was dann passiert. Aber in Vers 7 sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wisst ihr, wir können nur eigentlich zwei Dinge machen. Wir können, indem wir vor ihm stehen bleiben, uns an ihn wenden, in ihm bleiben, nur das tun, was hier steht, in seinem Wort bleiben. Wir müssen einfach unsere Bibel lesen. Damit er uns durch sein Wort zeigen kann, wie er mich leiten will, worauf ich achten muss. Und dann kann ich nur eine zweite Sache tun, die hier steht, beten. Und er gibt uns diese Verheißung, er wird es uns geben. Und das können wir ganz einfach auf diesen Sachverhalt hier anwenden. Wir können einfach beten, Herr, zeig mir doch, was soll ich machen in der Gemeinde? Wo ist meine Aufgabe? Wie soll ich im Reich Gottes arbeiten? Wie weit soll der Dienst gehen? Wo ist er begrenzt? Wo muss ich aber dranbleiben und vielleicht auch Nöte und Gefahren durchstehen? Wo ist das Maß? Und er sagt, es wird euch zuteil werden. Ich kann dir nicht verraten, wie es bei dir geht. Mir hat eine alte Oma erzählt mal, ja, der wird bestimmt Prediger. Wollte ich nicht wahrhaben erstmal. Also erstmal war ich natürlich Nase drei Käse hoch, ne? Also ein kleiner Typ mit hoher Nase. Und danach wollte ich es nicht. Und jetzt will ich es eigentlich erst recht nicht mehr. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei dir geht. Wisst ihr, das hat mir damals ja auch nicht gereicht als Hinweis, das ist dein Dienst. Da kommen wir gleich nochmal drauf, dass das dann nicht so einfach geht. Ich weiß das für mich und jetzt müssen das auch alle anderen akzeptieren und so sehen. So funktioniert das leider auch nicht. Aber wisst ihr, wir müssen eine Sache lernen. Ich weiß, dass ich damit vielleicht nerve. Aber wir müssen vor dem Herrn Jesus stehen bleiben. Es ist egal, was hier passiert in der Gemeinde, egal, was um uns herum passiert. Wir müssen vor dem Herrn Jesus in Bibel lesen und beten stehen bleiben. Und dann trägt er uns durch. Und dann fügt er die Sachen für uns. Und es gibt ein Problem, das haben wir am Anfang gesehen. Die Sünden trennen uns von unserem Gott. Und sind wir ehrlich, das hat ja leider nicht aufgehört in unserem Alltag. Auch wenn wir das Mittel des Sieges bekommen haben, aufgehört hat es noch nicht. Also haben wir ein Problem. 2. Korinther 7, Vers 1. Und steht, da geht es auch ja, im weitesten Sinne im Abschnitt davor ums Dienen. Und da steht in 2. Korinther 7, 1, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Also hier steht nicht das Wort, das wir im 2. Petrus hatten für Gottesfurcht oder was in der Schlachter mit Gottesfurcht übersetzt wird. Hier steht wirklich Angst vor Gott haben. Also steht im Griechischen Phobos, da kommt unser Wort Phobie her. Das kennt vielleicht jemand. Phobie nennt man heute eine Angststörung. Das ist keine Störung hier, das ist ja auch das Wort Phobos. Aber man hat wirklich, also wenn wir sagen, wir hätten höchsten Respekt vor Gott, dann sind wir noch immer ziemlich frech Gott gegenüber. Das heißt, Angst zu sündigen. Und wenn hier was vorher steht, wir wollen ja etwas tun, damit Heiligkeit, und lass mich das mal erklären. Ich habe ja von Heiligung gesprochen. Wir reden jetzt eigentlich im dritten Schritt über Heiligung. Das, was hindert, damit es wirklich zum Durchbruch kommt. Wir müssen in Heiligung leben. Heiligung ist eine dynamische Sache. Ich muss mich durchs Blut reinigen, ich muss mich von Dingen absondern, ich muss mich zurückziehen von manchen vielleicht. Heiligkeit ist der Zustand, in dem wir auf der einen Seite grundsätzlich stehen durch die Wiedergeburt, durch die Reinigung, durch diese Blut, durch die Inbesitznahme, durch den Heiligen Geist und vollendet wird sie in der Ewigkeit. Aber es ist ein Zustand, der da ist, an dem sollen wir, ja, wisst ihr, da wird es schon wieder schwierig, an dem sollen wir arbeiten, ist ja eigentlich schon wieder falsch. Aber wir müssen ihn arbeiten lassen. Und Reinigung, wie können wir uns reinigen? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Was ist Befleckung des Geistes? Der Geist, der ja eigentlich geheiligt ist, der ist ja nicht mehr im verlorenen Zustand, den hat Gott erweckt. Der Heilige Geist wohnt drin, jetzt sind wir echte, wir sind ja Kinder Gottes. Also es lebt da ja, es ist geheiligt. Wie soll denn das befleckt werden? Das, was in meinem Geist befleckt, sind meine Einstellungen. Welche Haltung ich Gott gegenüber einnehme. Wie ich denke, dass er wirken sollte in meinem Leben. Wenn es falsch ist. Und davon müssen wir uns reinigen. Das macht Hiob mal. Im Kapitel 42, schlagen wir jetzt nicht auf, könnt ihr zu Hause nachschlagen, steht hier auf dem Zettel, er muss Buße tun. Nicht über was er so die ganze Zeit tut, sondern wie er von Gott gedacht hat, wie er handeln soll. Und Gott handelt ja völlig anders, als Hiob sich das eigentlich vorstellt. Er sagt ihm noch nicht mal, warum er so handelt am Ende. Hiob wusste zeitlebens wahrscheinlich nie, warum er in diese Not gekommen ist. Wir können das nachlesen in Hiob 1. Aber Hiob wusste das nicht. Und er muss sich demütigen vor Gott. Er muss sagen, du kannst handeln, wie du willst. Kannst du mit mir in der Gemeinde umgehen, wie du willst. Kannst mir den Dienst geben, den du willst. Ich nehme es an. Jakobus 3, 13. Und das ist auch so eine Stelle, die hat es schon jetzt, also die baut schon einiges auseinander in unseren Köpfen. Jakobus 3, 13 steht, wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Also Weisheit heißt bei Gott nicht, ich kann schön erklären. Sondern Weisheit heißt, wie gehe ich um? Wie begegne ich den anderen? Wie führe ich mein Leben? Das ist Weisheit bei Gott. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Es ist eine Steigerung drin. Weisheit von unten, also menschliche Weisheit, ist irdisch. Wir verlassen uns auf Naturwissenschaften. Seelisch, vielleicht verlassen wir uns auf geisteswissenschaftliche Inhalte, also auf Psychologie und solche Dinge. Interessant, Paulus ist nie so vorgegangen. Heute meinen Christen, sie müssten so vorgehen. Im schlimmsten Fall ist es eine dämonische Weisheit. Und das ist oft eine Steigerung, die da drin ist. Wisst ihr, jemand sagte mal über diese Pfingstlehren und charismatische Bewegung und so weiter, sagt, das wäre doch wunderbar, du musst doch nur mit der Bibel kommen und denen erklären, wie es sich verhält, und dann haben wir alle da rausgeholt. Das ist, nee, geht nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Da geht es nicht um Lehren, sondern um Geister. Im Extremfall landet auch der Gläubige unter diesem Einfluss. Der ist nicht besessen. Der Gläubige ist nie besessen. Aber er landet unter diesem Einfluss und dann fängt er an, alles kaputt zu machen. Dann fängt er auch an, die Seelen der anderen zu demontieren, vielleicht seine eigene, und geht kaputt. Und deswegen müssen wir uns hüten. Wenn wir dienen, machen wir es nicht mit der Weisheit der Welt. Wisst ihr, die Welt sagt doch, wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Also bitte, wo ist der Jürgen? Jürgen, mach weiter. Jürgen? Ach, er hört mich gar nicht, da im Kinderzimmer. Also er soll Jugendarbeit weitermachen, das ist nicht falsch verstehen. Aber die Zukunft der Gemeinde ist menschlich gesehen die junge Generation, aber geistlich, vielleicht will Gott das ganz, ganz andere Wege gehen. Wir haben das mal gesehen in Römer 6, Vers 11, müssen wir nicht aufschlagen. Haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid und für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wisst ihr, Gott will ja nicht, dass wir weiterhin von der Sünde geknechtet sind. Dass irgendeine Sünde immer noch Programm bei mir ist. Er will, dass es einen Durchbruch gibt. Dass ich nicht jeden Tag und jede Stunde in derselben Sache verharre, sondern er will ja, dass es aufhört. Und er hat uns den Sieg in Christus gegeben. Also wenn ich Heiligung lebe, muss ich auch mit Sünde brechen. Ich kann da nicht dem immer hinterherlaufen und sagen, ja, der Herr vergibt ja. Ja, natürlich, der Herr vergibt uns 100.000 Mal noch mehr. Aber er will doch, dass wir damit aufhören, dass wir nicht mehr die Sklaven der Sünde sind, sondern dass wir rauskommen aus dem Ganzen. Und dann Römer 12, 1. Römer 12 hatten wir ja schon. Römer 12, 1. Jetzt machen wir die Dreigliedrigkeit des Menschen, die bringen wir jetzt zu Ende. Der Geist, die Seele, die sündigen will, die ihre Regungen hat. Und jetzt Römer 12, 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. So dienen wir Gott. Das heißt, ich muss mich auch ihm hingeben, auch mit meinem Körper. Dass er mit mir wirklich machen kann, was ich will. Und dass man auch an mir ansieht, dass er heilig ist. Wisst ihr, Heiligkeit heißt auch, dass man auf geschlechtlichem Gebiet absolut integer ist. Also in absoluter Reinheit lebt. Gott hat die Sexualität nur für die Ehe geschaffen. Er hat Intimität nur für die Ehe geschaffen. Und wenn jemand Gott dienen will, dann muss er da sauber sein. Wir blättern mal ein bisschen weiter hier im Römer 13, Vers 14. Römer 13, Vers 14. sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Hier steht jetzt nicht Körper, sondern es ist ein anderes Wort. Es meint auch mein ganzes Fleisch, wo die Sünde wohnt, mit der Seele zusammen. Das heißt, wir sollen hier nicht uns so um unsere Fleischlichkeit kümmern, dass Begierden erregt werden. Früher hat man den jungen Mitarbeitern im Reich Gottes immer noch gesagt, der Reich Gottes Mitarbeiter fällt an drei Dingen. Das andere Geschlecht, Geld, eigene Ehre beziehungsweise Macht. Und wenn man Gott dienen will, dann muss man hier zusehen, dass man hier sauber ist. Nochmal, das ist nicht meine Kraft. Ich muss vom Herrn Jesus stehen bleiben, aber da muss ich auch zulassen, dass er den Finger drauflegen kann. Ich sag was, dann werden vielleicht manche sauber. Oder fangen wir mal so an. Apostelgeschichte 5 kennen wir einfach. Steht gar nicht auf dem Zettel, aber Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira sterben, weil sie den Heiligen Geist anlügen, weil sie Gott anlügen. Da können wir froh sein, dass wir nicht in der Apostelzeit leben. Und dann steht da, dass sich alle fürchteten. Aber die, die draußen waren, die trauten sich nicht mehr rein. Sondern nur dann, wenn sie sich bekehren wollten. Die Gemeinde muss ein Ort der Entscheidung sein für Menschen, die Sünde in ihrem Leben haben oder überhaupt gar nicht wiedergeboren sind. Es stimmt was nicht bei uns. Wenn jahrelang unsere ungläubigen Freunde kommen und die haben immer noch kein Problem mit uns, dann leben wir nicht Heiligkeit. Weil sie nicht zur Entscheidung aufgerufen werden durch unser Verhalten. Weil Sünde in der Gemeinde keinen Platz hat. Also bitte nicht falsch verstehen, nicht eisheilig ihnen gegenübertreten und wir die Heiligen und ihr seid so schlecht. Das meine ich gar nicht. Dem begegnen wir genauso in Herzlichkeit. Aber eigentlich darf der Ungläubige nicht in der Nähe eines Gläubigen aushalten, weil der in Heiligung lebt, von Gott geheiligt ist, einen anderen Herrn hat, aus einer anderen Welt ist und er eben nicht. Das auf Dauer gibt es eigentlich Schwierigkeiten. Nicht, dass man sich streitet oder den Kopf wirft, aber eigentlich muss es ihm unangenehm werden. Und er muss riechen, der hat was, was ich nicht habe und ich will das auch haben. Aber wenn er sich nicht dafür entscheidet, hält er es nicht länger aus. Das andere Geschlecht. Jetzt wäre er wahrscheinlich sauer, aber wisst ihr, ich habe manchmal ein Problem. Ihr könnt ja sagen, der Matthias ist verkappt, der ist rückständig und engstirnig und vielleicht Pharisäer. Aber wisst ihr, wenn ich Brüder sehe, wie sie dauernd zur Begrüßung andere Schwestern in den Arm nehmen können, aber ich sehe nie, wie sie ihre eigene Frau in den Arm nehmen, das ist seltsam. Da sollte ein Reich Gottes Mitarbeiter eigentlich integer sein, dass er hier eine gesunde Distanz zum anderen Geschlecht hält. Geld muss frei von Geldliebe sein. Wisst ihr, wenn mein Job mir wichtiger ist, als Gott zu dienen in der Gemeinde, dann stimmt was nicht. Also bitte, wegen mir behaltet euren Job, aber wir müssen uns vor Gott prüfen, ist mir mein Beruf und mein Einkommen wichtiger als dein Reich? Ihr wisst, Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Also seine Herrschaft, unser Leben da drin, unser Dienst, seine Gerechtigkeit, Gerechtigkeit durch Jesu Blut, das ist Nummer eins. Und dann sorgt er sich um den Rest. Es kann sein, dass ich für meinen Dienst den Job wechseln müsste und in Kauf nehmen muss, dass ich weniger Einkommen habe. Das kann sein. Aber das kann ich dir nicht sagen, das musst du vor dem Herrn prüfen. Nicht am Job hängen. Wir leben ja nicht, um zu arbeiten und um es da zu verwirklichen. Und das sage ich als einer, der Gesang studiert, als künstlerischen Studiengang. Ich lebe nicht, damit ich meine Kunst auslebe. Ich werde sehen, wie sich das entwickelt. Wahrscheinlich wird das gar nicht so groß, wie ich es vielleicht mal dachte. Einen viel kleineren Rahmen einnehmen. Aber sein Reich geht vor. Das ist die Nummer eins. Diese Einstellung muss ich mitbringen. Ja, eigene Ehre. Der Jesus sagt zu den Pharisäern einmal, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre von Menschen nimmt? Unser Ruf darf uns nicht wichtig sein. Also meine Beziehung zu Gott muss mir wichtig sein und dass ich richtig umgehe mit den anderen. Aber ich darf mich nicht darum kümmern, ja, wenn ich das jetzt sage, ne, wenn ich so vorgehe, dann denken die aber schlecht von mir. Oder jemand kommt und erzählt über dich schlecht. Das ist nicht in Ordnung, aber ich muss zum Herrn Jesus gehen und vor ihm das bewegen. Denn David sagt ja mal zu seinen Heerführern, die ist geflohen vor Absalom und kommt da vorbei, wo die Sippe Sauls wohnt und die können ihn ja nicht ausstehen, weil ja eigentlich sie die königliche Linie wären. Und der eine beschimpft ihn von der anderen Seite des Flusses und Joab sagt, komm, gib uns Befehl, wir holen dir seinen Kopf. Wir köpfen den für dich. Und der David, und wenn David gelesen hat, er weiß, was für ein Kaliber das war. Der hatte kein Problem mit Blutvergießen. Das war ein Kriegsmann. Der ist selber in die Schlacht gezogen vor seinen Leuten. Und der sagt, nein, vielleicht hat der Herr es ihm geboten. Vielleicht muss ich mich hier demütigen. Ja, Macht. Ein Gläubiger darf kein Machtmensch sein. Ist, auch wenn ich in einem Kreis Verantwortung habe, muss ich immer prüfen, also wo nutze ich Macht aus, um mein Ding durchzukriegen? Und wo muss ich dir wirklich gehorsam zu sein und sagen, so müssen wir es machen? Macht ist gefährlich. Macht kann die Menschen kaputt machen. Und davon muss jemand, der mitarbeiten will, der muss grundsätzlich frei sein davon. Dass wir Schlagseiten haben, dass wir Fehler machen, das passiert. Und dazu haben wir das Blut Jesu, das uns wieder reinigt. Da müssen wir ihm die Sünde bekennen. Aber wir dürfen uns nicht da aufhalten. Und sagen, ja, ich bin halt so, passiert mir halt, müssen die anderen irgendwie mit klarkommen, ist mir doch egal. Das geht nicht. Die Einstellung dürfen wir auf gar keinen Fall haben. Lasst mich noch zwei Stellen lesen. Malachi 3. Jemand hat mich mir vorgeschlagen, weil ich nicht in den letzten Tagen noch nicht so genau wusste, was ich sagen soll hier, was die Botschaft ist für heute, vielleicht etwas über Endzeit zu sagen. Ich möchte was zu diesem Thema über Endzeit sagen. Malachi 3. Und zwar jetzt vor der Stelle, wo Jörg am Anfang gelesen hat. Ich lese mal von Malachi 3 ab 16. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr, der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle Gesetzlosen handeln, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Das heißt, wenn wir Endzeit überleben wollen, und das weiß vielleicht eine oder andere, Daniel 7, in der Endzeit wird der Teufel versuchen, die Auserwählten, die Gläubigen zu zermürben. Und ich fürchte, Corona war nur ein kleiner Vorgeschmack da drauf. Der wird uns fertig machen wollen. Und Gott sagt dir, ich bekenne mich zu denen, die mich fürchten, zu denen, die gerecht sind. Wir wissen, wie man gerecht wird, durch Jesu Blut alleine. Und die, die ihm dienen. Das, wenn wir überleben wollen, die Zukunft, dann müssen wir anfangen, Gott zu dienen. Dann müssen wir anfangen, vor ihm stehen zu bleiben, dass er mich da einsortieren kann in der Gemeinde, wo er mich haben will, nicht wo ich mich haben will. Es gibt diese wunderschöne Geschichte, könnt ihr nachlesen, 2. Mose 33, Israel murrt wieder und dann will Mose herausfinden, was Gott von ihm will und baut dieses Zelt der Zusammenkunft vor dem Lager auf, also dieser Vorläufer von der Stiftshütte. Da redet Gott zu ihm und wisst ihr, dann steht da am letzten Vers dieses Abschnittes Josua, also der Diener von Mose, blieb beständig im Zelt der Zusammenkunft. Und später wird nicht der Redelsführer Kaleb der Führer Israels, sondern dieser Josua, der ständig vor Gott stehen geblieben ist. Der musste sich nicht immer ins Getümmel werfen, wenn sie Mose angegangen haben. Der konnte ruhig auf seinem Platz bleiben, wo er war. Und hat es ausgehalten, hat gewartet, bis Gott es ihm gegeben hat, bis Gott ihn hingestellt hat, wo er sollte. Manchmal tut uns das Not, das geduldig warten, ohne mitzuarbeiten. Das ist eine Randbemerkung. Es gibt ein geistliches Prinzip. Jede Sache soll auf zwei oder drei Zeugen Mund bestehen. Was ich erst sagte, ich suche mir das ja nicht einfach aus. Ich habe es jetzt erkannt. Jetzt sollen die gefälligst die anderen das anerkennen. Nee. Und es ist nicht der bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Das heißt, wenn ich weiß für mich, was für eine Aufgabe ich haben müsste, dann gebe ich es dem Herrn und irgendwann schickt er mir die Leute, die mir sagen, jetzt ist es soweit, jetzt sollst du hier dienen. Jetzt sagst du ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich den Dienst, den ich jetzt mache, ob das richtig ist, ob das da in dieses Muster passt. Gibt es ein anderes geistliches Prinzip, das heißt, jeder soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen worden ist. Das heißt, ich muss nicht heute aufgeben, sondern ich muss einfach anfangen, vor Gott stehen zu bleiben. Vielleicht bist du ja am richtigen Platz. Vielleicht weißt du das ja sogar. Dann mach weiter. Und dann denken wir, jetzt kommt der letzte Vers, 1. Korinther 1, Vers 30 und 31. Da steht, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. So ist am Ende, müssen wir alles einfach von ihm erwarten. Und da steckt das Wort warten drin. Und warten hat was mit Stillsein zu tun eigentlich. Wenn wir beim Zahnarzt warten, dann sind wir ja meistens still und lesen oder so etwas. Manchmal reden wir im gemütlichen Ton mit den anderen. Aber wir müssen manchmal einfach warten, dass er anfängt zu wirken. Und drauf reagieren, was er will. Und in Christus haben wir alles. Und lasst uns ihm vertrauen, dass er mich zubereitet, dass er für mich eine Aufgabe hat. In der Gemeinde ist keiner überflüssig. Jeder hat eine Aufgabe. Ja, das ist für die jetzt natürlich eine schlimme Botschaft, wenn man das nicht will. Aber jeden gibt Gott einen Auftrag, der genau zu ihm passt und den er vollständig ausführen kann.